sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dude, 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 Dude. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, diese süße Dude, 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 Dude. Es singt von Liebe und von heißem Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Freu mich von dem Dudel, Dudel, Dudel.
Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks und trägt den stolzen Beinamen Rundfunkstadt, die am 22. Dezember 1920 aus dem Senderhaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Interessant ist rund um den Rundfunk, welche Bedeutung Masten und Türme für Antennen haben, wo die höchste Antenne der Welt steht und was auf dem Funkerberg los ist. All das hören Sie heute hier in Ihrem Rundfunkstadtmagazin. Und bei mir zu Gast im Studio ist ja schon Rainer Sucko vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Hallo Rainer.
Moin Moin.
Morgen, schön, dass du hier bist. Und wir beginnen gleich mal unsere Reise in die Vergangenheit am 7. Mai 1895. Alexander Stepanowitsch Popow war ein russischer Physiker und Pionier der Funktechnik. Schon seit Ende der 1880er Jahre beschäftigte er sich mit dem Gebiet der elektromagnetischen Welle, was ja damals schon völlig neu war. Auf einem Treffen der Russischen Gesellschaft für Physik und Chemie in Petersburg konnte Alexander Popow am 7. Mai 1895 weltweit erstmalig einen Empfänger für elektromagnetische Schwingungen vorführen. Seit diesem Tag gilt er als Erfinder des Rundfunkempfängers. Rainer, was mich jetzt interessieren würde, wie hat denn Popow das alles rausgefunden?
Das ist wirklich wahrhaft spannend. Interessant ist, dass damals gab es ja als Quelle eigentlich nur die Blitze als Quelle für elektromagnetische Wellen. Und tatsächlich die ersten Forschungen waren auch dadurch inspiriert, weil nämlich Popow ein Gerät zum Aufspüren von Gewittern sozusagen erfinden wollte und hat damit kam dann zur elektrischen Welle und hat dadurch dann das eigentliche Empfängerprinzip erfunden. Und tatsächlich hat es auch ein windiger sozusagen Geschäftsmann aufgegriffen, nämlich Marconi. Der hat dieses Empfängerprinzip sich patentieren lassen. Im Prinzip das, was Popow erfunden hat, hat er sich patentieren lassen.
Was natürlich gleich zum Streit geführt hat.
Richtig, das war also quasi der erste Rechtsstreit in der Empfängertechnik. Aber ist auch später alles ordentlich relativiert worden. Mhm. In Würdigung dieser Leistung von Popow gibt es übrigens auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen seit 2013 eine Straße, die nach ihm benannt ist.
Ah, sehr schön.
Genau.
Und dann geht es unsere Reise gleich weiter zum 28. Mai 1903. Am Anfang des vorigen Jahrhunderts gab es in Deutschland zwei konkurrierende Gruppen von Forschern, die sich mit der drahtlosen Telegrafie beschäftigten. Zum einen war das Team von Professor Adolf Slaby mit seinem Assistenten Graf Georg von Arco, die durch die AEG unterstützt wurden, und die Gruppe um Professor Braun, der im Auftrag von Siemens und Hals geforschte. Auf Anregung von Kaiser Wilhelm II. Wurde von den beiden Konkurrenten am 28. Mai 1903 eine gemeinsame Firma gegründet, die Telefunkengesellschaft für drahtlose Telegrafie MbH. In den nächsten Jahrzehnten bestimmte Telefunken den Markt der Sendertechnik. Was gibt es denn da Interessantes zu erzählen, Rainer?
Also das ist mal ein positives Beispiel, wie sozusagen Wünsche der Politik ein gutes Ende finden, weil wo Konkurrenzkämpfe in der Technik hinführen können, wissen wir alle. Es kann beleben, es kann aber auch letztendlich schädigen. Und hier war es so, dass es wirklich dazu geführt hat, dass alle Kräfte gebundelt wurden und Telefunken sich eben auch gegen die teilweise starken ausländischen Anbieter gut durchsetzen konnte. Und Telefunken hat in der Zeit sehr, sehr kreativ Sender entwickelt, also mit einer unglaublichen Macht eigentlich auch das alles eingeführt und war lange Zeit sozusagen führend in dem ganzen Markt. Und übrigens auch wieder auf dem Funkerberg, wie es der Zufall so will, stehen mindestens zwei Sender von Telefunken eben auch unter Denkmalschutz. Eigentlich deshalb, weil sie eben eine besondere Geschichte haben oder eben, weil es eben Zeugen dieser Zeit von damals sind.
Das heißt, alles Mögliche, was so in der Geschichte um den Rundfunk stattfand, hat ja auch irgendwie seinen Teil der Entstehung oder irgendwie ein Denkmal auf dem Funkerberg.
Also wir sind schon nicht umsonst wie des Rundfunks, weil wir haben auch dafür gesorgt, dass auch einiges zu uns kommt sozusagen. Letztendlich ist es aber wirklich so. Also Rundfunkgeschichte und der Start des Rundfunks ist schon sehr schön im Museum dargestellt.
Und so geht's gleich weiter in die 40er Jahre zum 13. Mai 1945. Hier spricht Berlin. Mit diesen Worten begann nur wenige Tage nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs der Rundfunkbetrieb im Nachkriegsdeutschland. Es wurden die Hymnen der vier Siegermächte gespielt, der Text der Kapitulationsurkunde und erste Befehle der sowjetischen Militärkommandantur verlesen. Als Sender diente die Sendeanlage in Berlin-Tegel. Da es keine Kabelverbindungen zwischen dem Haus des Rundfunks Rundfunks in der Masurenallee und der Sendeanlage in Tegel gab, wurden die Inhalte vor Ort live gesprochen und von der Schallplatte eingespielt. Während der Berliner Blockade wurde die Antennenanlage des Senders Tegel am 16. Dezember 1948 gesprengt und daraufhin wurde der Telefunkensender nach Königs Wusterhausen gebracht und 2,5 Monate später wieder in Betrieb genommen. Und jetzt sehen wir es wieder Königs Wusterhausen.
Genau, und das ist wirklich der Sender mit der stärksten historischen Geschichte auch. Mhm. Also dieser Sender, über den eben nach dem Zweiten Weltkrieg diese übertragen wurde, der stand eben oder steht in Königs Wusterhausen bei uns auf dem Funkerberg. Und wenn der in Tegel stehen geblieben wäre, dann wäre der vermutlich irgendwann verschrottet worden. Mhm. Aber dadurch, weil er eben hier nach Königs Wusterhausen kam und weil eben der Innovationszyklus in der DDR ein bisschen langsamer war, hat er es sozusagen bis zur Wende durchgehalten, wurde unter Denkmalschutz gestellt. Und darum können wir den heute oder haben wir den heute noch. Können ihn allerdings zurzeit leider nicht zeigen, weil das Haus 2 aufgrund baulicher Zustände aktuell nicht für Besucher zugänglich ist. Aber das ist ja das Ziel. Wir wollen da ja wieder hin, dass eben der Sender mit dieser wirklich ganz starken Geschichte, die auch ja weit über den Königs Wusterhausen hinaus trägt, dass dieser Sender auch wieder gezeigt werden kann. Und also wir arbeiten daran.
Also wieder ein Stück Rundfunkgeschichte, ja, die in Königs Wusterhausen erhalten geblieben ist. So viel erstmal zu unserer Reise durch die Geschichte des Rundfunks. Nach nur einem Titel widmen wir uns heute im Rundfunkstadtmagazin dem Thema Masten, Türmen und Antennen. Sie dürfen auf jeden Fall gespannt bleiben. Und du hast jetzt diesen einen Titel selbst gewünscht, Rainer, heute.
Ja.
Johnny Cash, Ghost Riders in the Sky. Ich muss ja sagen, du hast einen exzellenten Musikgeschmack.
Danke.
Honig für meine Ohren. Johnny Cash, Ghost Riders in the Sky. Damit haben wir es 18 Minuten nach 10 hier auf Hitradio SKW. Und wir befinden uns mitten in der heutigen Ausgabe des Rundfunkstadtmagazins. Hier bei mir zu Gast ist noch Rainer Sucko vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Hallo Rainer.
Moin, moin.
Jeder kennt ihn, den 210 Meter hohen Mast 17 auf dem Funkerberg. Er gilt ja als das Wahrzeichen der Rundfunkstadt und ist der älteste Antennenträger Deutschlands. Um Masten und Türme für Antennen geht es nun, jetzt hier in unserem Rundfunkstadtmagazin. Rainer, warum soll denn die Sendeantenne überhaupt in die Höhe?
Dazu muss man wissen, dass am Anfang der Sendetechnik eben nur tiefe Frequenzen mit sehr langen Wellenlängen zur Anwendung kamen. Mhm. Und man hat sehr schnell herausgefunden, dass je höher die Antenne ist, desto weiter reicht die Übertragung, bedingt okay, durch diese langen Wellenlängen. Mhm. Und am Anfang hat man tatsächlich Ballone genommen, hat einen Draht dort drangehangen und hat den damit hochgehalten, okay, und hat festgestellt, okay, das funktioniert, und hat dann eben Masten und Türme gebaut, wo die Antennen drangehangen waren. Und weil die eben die Wellen am Anfang so lang waren, waren auch die Antennen unglaublich lang. Mhm. Und damit mussten auch die Masten und Türme eben sehr hoch sein, um eben diese langen Antennen überhaupt ordentlich zur Wirkung zu bringen.
Und was ist denn eigentlich die eigentliche Antenne, der Mast oder der Draht, der daran befestigt ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich gibt es unterschiedliche Arten von Antennen. Mhm. Und auch ganz spezielle. Grundsätzlich ist es so, dass es zwei Arten gibt. Der Selbststrahler, da ist der Mast die Antenne. Da hängt also, nicht zusätzlich noch was dran, sondern der Mast strahlt selbst. Aber es gibt eben auch genau umgedreht Masten, die eigentlich nur Antennenträger sind, weil sie eben zum Beispiel den Draht, oder das ist ja meistens nicht nur ein Draht, das sind ja Kunstwerke der Technik, wie Antennen aussehen. Das sind oft auch mehrere Drähte oder Flächen, die dann aufgehangen werden. Mhm. Da ist dann der Draht, der dran hängt, quasi die Antenne, und die Masten und Türme halten die ganze Sache nur hoch.
Und jetzt hast du ja schon mehrmals von Masten und Türmen gesprochen. Was ist denn da jetzt der Unterschied?
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe mal gelernt, Mast und Turm unterscheidet sich dadurch, dass der Mast abgespannt ist, mhm, und der Turm steht frei. Also ja, ich habe mir das immer gemerkt, am Fernsehturm heißt Fernsehturm, da ist kein Draht dran. Und Mast 17 heißt Mast 17, weil er mit den Padunen abgespannt ist. Mhm. Wie zum Beispiel der Mast 17 eben nach drei Seiten. Und es gab tatsächlich mal einen Entwurf einer EU-Norm, wo diese Beschreibung für diese Bauwerke festgeschrieben war. Die ist aber nie zur Anwendung gekommen. Und letztens erst habe ich tatsächlich mich in einer Diskussion befunden, wo es hieß, nee, die Unterscheidung Mast und Turm wäre in der Art, wie man ihn besteigen kann. So von innen oder von außen. Und das, also daran würde sich Mast oder Turm unterscheiden, ist mir nicht ganz so eingängig. Von der Warte, wir als Historiker auf dem Funkerberg, wir bleiben bei dem, wie unsere Rundfunk-Urväter das bezeichnet haben. Der Mast ist abgespannt und der Turm steht frei.
Klingt für mich auch um einiges einleuchtender als die andere Begründung. So viel erstmal zu Masten und Türmen für Antennen nach Nachrichten, Wetter und Verkehr. Geht's weiter mit interessanten Geschichten rund um diese besonderen Bauwerke. Und hier gibt's vorher noch Musik von Dead or Alive und You Spin Me Around. Silent Circle mit Touch in the Night. Damit haben wir 7 Minuten nach 11:30 hier auf Hitradio SKW an diesem Samstag. Und wir sind mitten im Rundfunk Stadtmagazin. Hier bei mir ist noch Rainer Sucko vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Hallo nochmal, Rainer.
Moin, moin.
Wir haben ja gerade schon über Masten, Türme und Antennen gesprochen. Und da gibt es ja auch unglaublich viel zu erzählen und vor allem zu fragen. Ich habe gleich die nächste Frage. In der heutigen Zeit wird Radio über UKW oder Digitalradio gesendet. Die Wellenlängen und damit die Antennen sind kurz. Also warum braucht es denn dann noch hohe Antennen?
Eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist es so, zwar, also wie der Name Rundfunk schon sagt, breitet sich die Welle rund um die Antenne aus, aber eben geradlinig. Mhm. Und wenn ich die jetzt, sagen wir mal, so kurz über der Erde sende, dann breitet sich diese Welle auch geradlinig aus und dann sorgt die Erdkrümmung dafür, dass sie sozusagen irgendwann in der Luft entschwindet, weil ja ich, wenn ich mir die Erde angucke und oben sozusagen mich draufsetze als Sender, durch die Erdkrümmung sozusagen die Welle irgendwann in der Luft verschwindet und ich sie am Erdboden nicht mehr empfangen kann. Mhm. Und darum versucht man eben die Antennen so hoch wie möglich aufzuhängen, also damit man quasi optische Sicht nennt man das, damit man also praktisch eine direkte Verbindung zwischen dem Empfänger und der Sendeantenne hat. Wie gesagt, man kann sie zwar nicht sehen, darum heißt es quasi optische Sicht, aber es ist im Prinzip eine Gerade.
Okay.
Und sehr deutlich wird es übrigens tatsächlich, wenn man es mal probieren will, ganz mutig sein und man vielleicht einen kleinen Empfänger mit ins Flugzeug nehmen.
Das ist, sehr mutig.
Ja, das kann man machen, da passiert eigentlich gar nichts. Und wenn man dann noch am Fenster sitzt, da kann man damit einmal, wenn man in der Luft ist, ganz, ganz viele Empfänger aus ganz großer Entfernung hören.
Ach, tatsächlich?
Weil die Verbindung geradlinig ist und man sozusagen diese ganzen an der Erde Hindernisse umgeht, die eben den Empfang unter Umständen verschlechtern.
Das geht aber nur am Fenster vom Flugzeug.
Ja, weil das Flugzeug selber ist aus Metall, ist ein faradischer Käfig. Innen drin kann man quasi nichts empfangen, aber am Fenster selbst getestet, in diversesten Konfigurationen, kann ich bestätigen, ist der Empfang unter Umständen wirklich sehr gut.
Okay, cool. Dann werde ich das nächste Mal, wenn ich im Flugzeug sitze, definitiv Radio aus aller Welt hören. Masten und Türme dienen ja dazu, Antennen in die Höhe zu bringen. Und welches sind denn die höchsten Antennenträger?
Also zur Orientierung nehmen wir erstmal Mast 17 auf dem Funkerberg, den ja, denke ich mal, alle Hörer von Hitradio SKW kennen. Mhm. Der ist 210 Meter hoch zur Orientierung. Dann ebenfalls ein Bauwerk, das alle kennen, ist der Fernsehturm in Berlin. Der ist bis zur Spitze 368 Meter hoch, ist übrigens das höchste Bauwerk in Deutschland.
Okay.
Und im Prinzip oberhalb der Kugel befindet sich ja dieser rot-weiß angestrichene oder die rot-weiß angestrichene Antennenspitze. Mhm. Das ist im Prinzip eine Kunststoffverkleidung und in dieser Verkleidung, da sind die ganzen Antennen für UKW, für DAB, für DVB-T sind dort oben untergebracht. So, jetzt verlassen wir mal sozusagen Deutschland und gehen mal nach Amerika. In North Dakota steht ein großer TV-Mast, der ist 629 Meter hoch.
Ordentlich.
Also das ist
im Vergleich zum Fernsehturm.
Das ist wirklich 600. Das ist wirklich richtig. Das ist aber ein schlanker Mast im Prinzip, nur eben gut abgespannt. Der war tatsächlich bis 1963 das höchste Bauwerk der Welt. Und die Antenne, nochmal zum Vergleich eben, wie gesagt, 629 Meter hoch. Die eigentliche Antenne ist in Anführungsstrichen nur 34 Meter lang und ist oben an der Mastspitze angebracht. Okay. Da sind wir wieder bei Mast, dient dazu, die Antenne hochzukriegen. Genau. Dann 1974 wurde im polnischen Konstantinow ein 646 Meter hoher Sendemast aufgebaut. Also nochmal.
Noch ein Stück höher.
Genau. Der war aber nur bis 1991 das höchste Bauwerk, weil der nämlich im August 1991 eingestürzt ist.
Oh.
Ja, also.
Das heißt, dass der Mast in North Dakota wieder die Spitze übernommen hat.
Richtig. Zumindest für eine Zeit lang, nämlich bis 2008, bis der Burj Khalif in sozusagen in Dubai, glaube ich, steht da, ne?
Genau. Ja, der steht in Dubai. Den habe ich tatsächlich schon mit eigenen Augen gesehen.
Ah, genau. Und da oben drauf sind auch Antennen.
Ach, tatsächlich?
Genau, da oben drauf sind auch Antennen. ist zwar kein richtiger Antennenträger, sondern ja eigentlich ein Gebäude, wo man auch wohnen kann und so. Aber es dort oben drauf befinden sich die definitiv höchsten, wenn man so will, stationären Antennen, sozusagen, die die Menschheit geschaffen hat. Die Variadon-Antennen befinden sich natürlich im Weltraum. Das ist aber ein anderes Thema.
Ja, aber der Burj Khalifa, ich weiß, also als ich davor gestanden habe, wenn man dann hochguckt, dann kriegt man schon eine Genickstarre. Und da oben sind noch Antennenträger.
Also das ist sowieso, dieses ganze Bauwerk ist echt ein Ding für sich. Ich finde es unglaublich, dass was da für Mühen dahinter stecken, um so ein Haus zu bauen. Also das ist wirklich unglaublich.
Und es gibt ja noch viele andere interessante Bauwerke, die auch Antennenträger sind.
Genau.
Welche denn da zum Beispiel?
Also interessante Geschichte ist zum Beispiel der Eiffelturm. Mhm. Der Eiffelturm 1887 bis 89 gebaut, eigentlich wegen der Weltausstellung, 324 Meter hoch. Und es gab tatsächlich eine Zeit um den Beginn des 20. Jahrhunderts rum, da sollte der abgerissen werden,
ach so,
weil es keine Verwendung dafür gab und die Pariser mochten den auch nicht so wirklich. Und dann kam das Radio und hat 1921 die Antennen des ersten französischen Radiosenders getragen.
Ach so.
Und das hat ihn eine Weile gerettet sozusagen. Mhm. Und irgendwann später ist er dann ja weltweit Attraktion geworden. Genau, also, aber wieder, da hat auch der Rundfunk eben wieder so sein kleines Stückchen Geschichte beigetragen.
Mhm.
Dann ein Gebäude, was wirklich, glaube ich, bekannt ist auch, ist der Fernsehturm Ostankino in Moskau.
Mhm.
537 Meter hoch, immerhin, ja, bis 75 das höchste freistehende Gebäude der Welt. Der ist ja in Anführungsstrichen berühmt geworden, weil der im August 2000 einen Brand hatte.
Mhm.
Die Brandquelle in 450 Metern Höhe. Das, also, genau, das, da kann man sich mal vorstellen, das ist eben auch eine ganz besondere Anforderung, war auch ja, hat ja auch erheblich Schaden und tatsächlich auch Verluste gefordert. Die Sanierung hat eben bis 2009 gedauert. Seitdem ist ja immerhin die Aussichtsplattform wieder begehbar, trägt eben auch Antennen. Und ein Gebäude muss ich hier an der Stelle unbedingt erwähnen, das ist der Tokyo Sky Tree, 634 Meter hoch, also ziemlich hoch.
Ordentlich hoch.
Fernseh- und Rundfunksender-Antennen sind dort oben drauf. Und das in einem erdbebengefährdeten Gebiet. Das mag man gar nicht glauben.
Kann ich mir ganz schlecht vorstellen, wie das möglich ist.
Also wenn man sich anguckt in Bildern, dann sieht er auch ganz komisch aus.
Mhm.
Das Interessante ist, dass der sozusagen aus zwei Teilen besteht, sage ich mal. Und zwar ein innerer Stahlbereich. Und außenrum ist Stahlbeton.
Okay.
Und umgedreht. Innen ist Stahlbeton und außenrum ist Stahl. So ist richtig. So, und tatsächlich ist es so, dass diese beiden Elemente dienen sozusagen zum Abfedern, weil in einem bestimmten Bereich sind da Öldämpfer eingebaut, wo sozusagen Schwingungen aufgefangen werden.
Okay, die das so abfedern.
Genau,
okay.
Und darum kann der sozusagen in diesem erdbebengefährdeten Gebiet stehen, weil da eben gesagt wird, okay, 50% der Energie kann er abfedern und das würde wohl reichen. Genau.
Klingt wirklich interessant, habe ich noch nie davon gehört.
Übrigens ist auch im Fernsehturm in Berlin oben ein Pendel drin, so ein Massependel sozusagen, was Bewegung abfängt, damit er nicht zu sehr hin und her schwankt. Also die Technik an sich ist da sehr erfinderisch, um solche Sachen abzufangen.
Sind also anscheinend ganz viele berühmte Bauwerke auch Antennenträger?
Genau, also wo sich es anbietet, wird eine Antenne rangehangen. Also das sind oft unscheinbare Stellen. Also wo es sichtbar ist, ist ganz oft zum Beispiel an alten Industrieschornsteinen.
Mhm.
Wenn irgendwo ein Schornstein hängt, der nicht mehr in Betrieb ist, da kommen sofort mindestens Mobilfunkantennen dran oder auch andere. Aber zum Beispiel auch Kirchtürme sind ja sehr oft hoch. Genau, und auch dort sind ganz oft zumindest Mobilfunkantennen drin. Oder es gibt auch tatsächlich Radiosender, die dort für kleinste Leistungen Antennen eingebaut haben.
Also Sie hören, zu Türmen und Antennen und Masten gibt es wirklich viel Interessantes zu erzählen. Könnte man eigentlich eine komplette Stunde nur damit füllen, eigentlich schon einen kompletten Tag. Nach nur einem Titel erzählt Rainer, was so auf dem Funkerberg ansteht, nach Leona Lewis und Lovebird. Leona Lewis war das mit Lovebird. Damit haben wir es gleich 10 Minuten vor 11 und wir sind ja mitten im Rundfunk Stadtmagazin. Was auf dem Funkerberg stattfindet, ist mittlerweile fester Bestandteil des Rundfunkstadtmagazins. Heute haben wir ja etwas ganz Besonderes, denn zu jedem Termin gibt es heute einen entsprechenden Ton. Rainer, das heißt, wir spielen erst den Ton ab und dann löst du das Rätsel auf, worum es sich handelt. Und da haben wir hier den Ton 1.
man kann gar nicht genug kriegen.
Klingt
der,
schön.
Der Stammhörer vom Rundfunk Stadtmagazin wird es wissen.
Es
ist
auch.
Der 1000 PS Dieselmotor. Und wer den live hören und sehen möchte, der kann schon morgen auf dem Funkeberg kommen. Morgen Sonntag, 31. Mai, wird der Motor zweimal angelassen.
Mhm.
Um 14 Uhr und um 15.30 Uhr. An dem Tag geht keiner quasi aus dem Museum raus, ohne den gesehen zu haben. Und es ist wirklich immer wieder beeindruckend. Der Motor macht mit den Leuten irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas tut er mit ihnen.
Schon allein der Klang, den finde ich sehr faszinierend.
Und es ist auch, also das ist wirklich was für alle Sinne, was dabei.
Dann haben wir hier den Ton 2. Klingt sehr nostalgisch, aber täuscht.
Ist auch ein bisschen ja an die Historie angelegt. Am 21. Juni, also in ungefähr 3 Wochen, haben wir wieder Radiotag auf dem Funkerberg. Mhm. Das heißt also Welle 370, unser Mittelwellenradio, geht wieder in die Luft. Und Besucher können ins Museum kommen und können sich angucken, wie man Radio macht, sozusagen wie das live produziert wird.
Sehr schön.
Genau, können, wenn sie möchten, Grüße senden, können sich eben aber nicht nur in Anführungsstrichen das Studio angucken, sondern sehen auch, wie ein Sender aussieht, können an die Antenne gehen, kriegen alles sozusagen in der Gänze, was alles zum Senden gehört, erklärt. Und also an den letzten Radiotagen hatten wir wirklich guten Zulauf. Also ich hätte es gar nicht geglaubt, aber es ist wirklich so, die Menschen kommen da oben hoch, um sich mal alles anzugucken rund um das Radiosenden.
Ja, ist ja auch wirklich interessant. Man kann ja dann tatsächlich auch so ein bisschen Teil des Radiosenders werden, indem man selber da mal reinschlüpfen kann.
Und es ist immer wieder eine große Hemmschwelle übrigens. Die Menschen haben doch wirklich, sobald ein Mikrofon da ist, erstmal schlucken sie ein bisschen,
ja,
bevor sowas
ich. Das habe ich schon mehrmals erlebt. Und dann haben wir hier den Ton Nummer 3. Da bin ich ja jetzt gespannt.
Ja, also auch ein Klassiker, auch hier auf diesem Sender, am 21. und 22. August, zwar noch ein bisschen hin, aber ist Bergfunk Open Air.
Mhm.
Oben auf dem Funkerberg, das große, wunderbare Festival. Und das Programm steht, die Technik steht, alles ist schön. Die Frühbucher-Tickets sind mittlerweile ausverkauft, aber es gibt natürlich noch Karten im Vorverkauf unter bergfunk-openair.de. Da steht, wie es geht, und da steht auch, wer so alles kommt. Tolle Bands sind da wieder angesagt, und also ich kann wirklich da nur wärmstens empfehlen, wer noch kein Geburtstagsgeschenk hat oder diverseste andere Tage, wo man etwas verschenken will oder einfach mal so, Bergfunk Open Air ist wirklich eine Empfehlung wert.
Ist also einiges los bei euch in nächster Zeit. Wir fassen noch mal kurz zusammen. Morgen Diesellauf auf dem Funkerberg, dann am 21. Juni ist Radiotag auf dem Funkerberg und am 21. und 22. August das Bergfunk Open Air.
Genau.
Und zum Schluss nochmal der Höreraufruf hier im Rundfunk Stadtmagazin. Wenn Sie eine Frage zur Sendung haben, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine schöne Geschichte zum Radio, zum Rundfunk, zur Rundfunkstadt haben, wenn Sie schon immer was wissen wollten, was mit dem Radiohören zu tun hat, melden Sie sich doch bei uns. Wir beantworten jede Frage und vielleicht wird eine Geschichte für das nächste Rundfunk Stadtmagazin daraus. Sie können gerne hier anrufen. Die Telefonnummer ist die 03375 52 73 60 oder Sie schicken eine E-Mail an verein@funkerberg.de. Und das Rundfunk-Stadtmagazin kann über die Website www.funkerberg.de nachgehört werden. Sie können uns dann die Ideen dazu schreiben. Jede Zuschrift bekommt eine Antwort, nicht wahr, Rainer?
Genau, so machen wir das.
Dann danke ich dir vielmals, dass du heute da warst, Rainer. Es war mir ein Fest.
Bitte, bitte. Es war wie immer ein Vergnügen.
Dann freue ich mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Und bin gespannt, was du nächstes Mal so für Themen mit im Gepäck hast.
Genau, Ende Juni sehen wir uns hier wieder. Und genau, also es wird mit Sicherheit spannend.